Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, also mich hat das eben bewegt, wo wir gesungen haben, einmütig diese Lieder und gerade noch ein ganz anderes Instrument dazu jetzt gerade gehört haben, was mich auch nochmal gepackt hat. Die Jugendlichen haben ein super Erlebnis gehabt und die als FSJler, wollte ich gerade sagen, freie adventistische Helfer, FAHler, da waren ja auch einige Erwachsene mit einige Eltern, zumindest aus dieser Vereinigung, die haben auch so einige Programmpunkte mitbekommen und haben gesagt, ich diene hier den Jugendlichen und ich möchte, dass sie eine gute Zeit haben. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ob das schöne Hoch jetzt abgeflaut ist und der Alltag wieder da ist und ihr versucht, es wieder in Balance zu kriegen, versuchen, den Glauben in den Alltag reinzuquetschen und die Herausforderung ist genauso schwer wie vorher. Dann geht es vielleicht wie die meisten von euch, ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Tagen Zeitung gelesen hat, ihr müsst eigentlich nur irgendeine Sportzeitschrift, irgendeine Gesundheitszeitschrift so aufschlagen und findet eigentlich Berichte zu Work-Life-Balance. Eine große Krankenkasse hat eine Studie unter der deutschen Bevölkerung oder der in Deutschland lebenden Bevölkerung gemacht. Und hat herausgefunden, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren die Anzahl der psychisch erkrankten Menschen sich mehr als verdreifacht hat. Schon alarmierend für die Krankenkasse, ja, kostet ja schließlich Geld. Also fragen die sich nicht nur, hey, ist das mehr geworden, sondern die haben eine Umfrage gemacht und haben sich gefragt, was sind denn die meisten Gründe dafür, in diesem Land zumindest, in anderen Ländern mögen das andere sein. Und die Hauptgründe waren drei. Sie sagen, die meisten geben an, dass sie es nicht schaffen, nach ihrem Beruf, also wenn sie Feierabend haben, wirklich Feierabend zu machen. Die können nicht abschalten. Die meisten kriegen nicht den Schalter umgelegt und sind in Gedanken noch auf der Arbeit. Das kann daran liegen, sagen sie, dass wir natürlich immer mehr und immer leichter erreichbar sind aufgrund unserer Smartphones. Die Smartphones werden jetzt aber hier nicht verteufelt, so nach dem Motto, schmeiß es weg und dann wirst du wieder gesund. Sondern sie sagen einfach, hey, abschalten. Selbst nach Feierabend, am Wochenende, selbst im Urlaub kriegen das manche gedanklich einfach nicht hin, ob Smartphone nun dabei ist oder nicht. Die Frage ist ja, was spielt sich in deinem Kopf ab? Der zweite Grund ist, dass sie sagen, dass die meisten in Deutschland sich durch ihre Arbeit definieren und dass es etwas Erstrebenswertes ist, möglichst wenig Zeit zu haben. Also man kommuniziert, nee, ich habe keine Zeit und das ist gut. Ja? Dann gucken dich alle an, oh, der ist beschäftigt. Oh, der hat viel zu tun, er ist gut dabei. Und für die anderen mag es so ein echter Satz sein, der wirklich stimmt. Sie sagen halt, egal, wenn man den jetzt bewertet oder nicht, du spornst dich an, du bist getrieben, du bist die ganze Zeit. Und wenn es nicht so ist, bist du in innerer Balance und sagst, Mann, ich habe Freizeit, was mache ich jetzt damit? Die muss ich schnell verplanen, damit ich keine Zeit habe. Nachher kommt noch meine Mutter und will mit mir Kaffee trinken. Ja, das geht nicht. Ich muss irgendwas machen, damit ich keine Zeit habe. Der dritte Grund ist, die wenigsten in Deutschland lassen sich beraten, coachen oder wenn es kurz bevor es zu spät ist, lassen sie sich noch nicht mal therapieren. Also die nehmen keine Hilfe von außen an, weil sie es selbst hinkriegen. Man steht das alleine durch und versucht es selbst zu managen. Das sind so die Hauptgründe. Ihr könnt jetzt sagen, so, das trifft jetzt auf mich nicht zu oder nicht. Ja, dann kriegt ihr vielleicht euer Work-Life-Balance in Einklang. Ich möchte so ein bisschen auf das Wort in dieser Predigt eingehen und habe mir gedacht, hey, der Jugendkongress war eine super, super Einleitung, eine super Vorlage, über Jesus nachzudenken, wie er das macht. Und die Frage wird wahrscheinlich da sein, hey, diese zwei Welten, von der hier gesprochen wird, im säkularen Rahmen, also von Menschen, die entkirchlicht sind, das kennen wir aus der Kirche auch. Ne? Geistliches Leben und Leben, das sind zwei Welten und die müssen wir zusammenbringen. Dabei ist das Wort Work-Life-Balance eigentlich schon der totale Schwachsinn. Also man geht davon aus, dass Leben und Arbeit zwei verschiedenen Welten sind, die irgendwie in Balance gehalten werden müssen. So als wenn Arbeit nicht mein Leben ist. Ja, ich hab auch schon Jobs gehabt, wo ich dachte, boah, ich habe jede Stunde auf die Uhr, nee, alle paar Minuten auf die Uhr geguckt und es war nicht mal eine Stunde um. Also ich habe nach meinem freien sozialen Jahr bei meiner Mutter, also nicht in ihrer Firma, aber da, wo sie gearbeitet hat, in so einer Verlagsauslieferung, wo die Bücher zu den Versandhäusern geschickt haben und Bücher zurückkamen, die ich kontrollieren musste, ob sie kaputt sind oder nicht, und Fließbandarbeit machen. Ne? Und ich habe die ganze Zeit dann Bücher angeguckt. Die ganze Zeit. Ja, ist es heile oder nicht heile? Die ganze Zeit. 3 Monate. Und neben mir war einer, der war kurz vor der Rente, der war noch nie in einer anderen Firma. Und ich dachte mir, boah, Sascha, bleib nicht hier. So, dann arbeitest du, um zu leben. Dann arbeitest du für das Wochenende. Und dann dachte ich mir jetzt so, bei diesem Thema ist ja eigentlich Blödsinn. Das würde ja wirklich bedeuten, als wenn die während dieser Arbeit, auch wenn sie sehr einfach und sehr simpel ist, nicht leben. Also ich hatte da schon coole Gespräche. Ja, und ja, das macht man ja gerne. Wenn der eine 2-3 Meter weiter ist, dann versucht man sich ja ein bisschen abzulenken und ein bisschen tiefgreifende Gespräche zu haben. Tiefgreifend in so einer Firma, das braucht ein bisschen. Ja, das ist nicht ganz so leicht. Aber die Illusion, dass das kein Leben ist, ist ja totaler Schwachsinn. Ich weiß nicht, was ihr für Sehnsüchte für euer Leben habt. Ob ihr danach strebt und sagt, hey, ich möchte ein Leben voller Freiheit, voller Fülle. Ich möchte Energie haben. Ich möchte aus dem Vollen schöpfen. Ich möchte zufrieden sein und glücklich sein. Und deswegen versuche ich mich selbst zu managen, das Leben in Balance zu kriegen und scheitere vielleicht daran oder zwischendurch gelingt es dir. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Sehnsucht, das Leben in Balance zu kriegen, das ist ja zutiefst christlich. Zutiefster Anspruch. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen von einem Lehrer, Paulus, der aus meiner Sicht Jesus ziemlich gut begriffen hat, wie Jesus das hingekriegt hat. Aber das ist ein bisschen, da kommen wir jetzt aus der kleinen Komfortzone raus, weil wenn geistliches Leben und Leben genauso nicht getrennt sind wie Arbeit und Leben, sondern dass sie zusammengehören, dann stellen sich für mich nach dem Text, den ich jetzt mit euch lesen möchte, 3 wichtige Fragen. Und zwar sagt Paulus, und ich lese den Text mit euch in 1. Korinther, Kapitel 9, 19 bis 23. Und das ist so mein Work-Life-Balance komplett. Der Titel kann jetzt weg. Also ab jetzt, das ist so mein Negativtitel. Ab jetzt reden wir über Freiheit. Sehnsucht, frei zu sein und vom Vollen zu schöpfen. Eigentlich der eigentliche Sinn, weshalb wir über Balance, Gleichgewicht und das Wesentliche reden. Und hier redet Paulus über Freiheit und wie er sie nach dem Verständnis des Evangeliums umsetzt. Da steht, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Ja, er redet sehr wissenschaftlich. Ihr kamt jetzt mit? Ja, also denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich einem unter dem Gesetz geworden, damit ich die unter dem Gesetz sinne gewinne, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Hier wird es gleich richtig spannend. Danach kommt die nächste Schippe, das ist jetzt ein kleiner Unterschied. Man meint, er sagt jetzt nochmal das Gleiche. Nein, 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Das schreibt er jetzt den Korinthern. Also versetzt euch an die Lage, dieser Brief kommt in die Gemeinde Korinth an und den müssen jetzt sogar die Schwachen hören. Jetzt müssen das sogar die Leute hören, die unter dem Gesetz leben. Und die Leute, die ohne Gesetz leben, hören das jetzt. All diese Gruppen hören das. Man könnte jetzt sagen, hey, Paulus, du bist hier voller Anpasser. Jetzt könntest du aber, wenn du schon zu allen sprichst, mal auf alle Rücksicht nehmen. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Er sagt so, ich nehme gerne privat Rücksicht auf euch, wenn ich dann da bin. Aber wenn ich zu allen spreche, müsst ihr auch verstehen, ich bin authentisch. So mache ich das. Ich bin nicht jemand, der nach dem Wind fegt hier, also von einem Wind sich hin und her reißen lässt, also mal bei dem so und bei dem so und eigentlich bin ich ganz anders. Nein, er sagt, hey, meine Work-Balance beginnt als erstes mit Freiheit. Meine Freiheit beginnt mit Freiheit. Seid ihr frei? Bist du wirklich frei? Frei von allen äußeren Faktoren. Also Freiheit könntest du jetzt vielleicht schnell antworten. Ja, du lebst in einem freien Land. Du darfst deine Meinung frei äußern. Du könntest sagen, ja, aber hier und da habe ich trotzdem meine Verpflichtungen und hier habe ich trotzdem meine Grenzen. Das meint er hier gar nicht mit dieser Freiheit. Ja, selbst wenn du gefangen wärst, meint er, bist du frei. Ihr kennt ja diese Sätze, die Gedanken sind frei. Die größte Freiheit ist die, dass du selbst bestimmen kannst, wer du bist. Wie du handelst, wie du denkst. Was dein Ziel im Leben ist. Diese Freiheit hast du. Du hast vielleicht nicht immer die Möglichkeiten, alles umzusetzen. Vielleicht wirst du dein Leben lang einen Job machen, der keinen Spaß macht. Bald muss ich mal hier das Video zeigen von unserem Job. Manche denken so, wir haben so einen Lenz-Job. Ja, haben wir auch. Wir haben den geilsten Job der Welt, wir Pastoren. Bei uns ist das, was Spaß macht, unsere Arbeit. Das ist richtig schön. Wir dürfen mit Menschen zusammen sein. Ich kann mit euch ins Café gehen und das ist Arbeit. Wenn mich welche fragen, Sascha, ist das denn jetzt Arbeit oder nicht? Das ist Arbeit. Aber schöne Arbeit. Ich bin die ganze Zeit mit schöner Arbeit. Ja, aber das ist, bei mir ist das Freizeit. Ich so, ja, dann such dir einen anderen Job. Werd Pastor. So, kannst ja machen. Die Frage hier aber ist, wenn er von Freiheit spricht, als ersten Schlüssel, ist, bist du wirklich frei? Und er spricht hier zu den Korinthern, zu einer christlichen Gruppe. Und er spricht gleich vom Gesetz. Und er spricht von den Juden und er spricht von all den ganzen Schichten und sagt, bist du frei von deiner Institution? Bist du frei von der Religion? Bist du frei von der Schrift? Hey Sascha, bis du das letzte gesagt hast, waren wir noch auf deiner, konnten wir deine Gedanken nachvollziehen, aber jetzt hier die Schrift als Autorität unseres Glaubens, davon frei zu sein, zur Freiheit berufen zu sein, das darf man fast gar nicht sagen, aber ich sage es ja trotzdem. Ich versuche auch gleich eine Antwort darauf zu geben, aber Paulus appelliert an die komplette Freiheit. Und im Nachsatz sagt er, und trotzdem mache ich mich zum Knecht. Es geht ihm nicht um die Freiheit an sich, einfach nur frei zu sein und machen zu wollen, was er will. Er sagt, nein, ich habe ein Ziel und um dieses Ziel zu verwirklichen, dann ordne ich mich auch wieder unter. Aber ich möchte ein Beispiel nennen, dass Paulus sagt, hey, wenn du wirklich von Freiheit sprichst, dann interessiert nicht, was deine Glaubensväter, deine Religion, welche Glaubenspunkte, das Thema hatten wir auch, welche so gewachsen sind, dass wir die bewahren müssen, dass wir einfach etwas nachglauben müssen und dass dir gesagt wird, mach das so. Mein Vater hat gesagt zu mir, und das ist mir fast wichtiger, dieses Zitat als manche weise Worte aus den Sprüchen, gesagt, Sascha, wenn du etwas nicht verstehst, warum es gemacht wird und es für dich völlig unsinnig ist, nicht im Einklang mit dem Evangelium und du nicht mal eine Belegstelle hast für die außer Bibel, mach's trotzdem nicht. Das würde ja gegen dein Gewissen appellieren und gegen deinen klugen Menschenverstand und den hat dir schließlich Gott auch gegeben. Das könnte jetzt dazu führen, dass wir sagen, oh, wenn wir die Schrift jetzt mit unserem eigenen Menschenverstand überrumpeln, dann ist hier die völlige Beliebigkeit. Dann kann ja hier jeder machen, was er will. Und aufgrund seiner eigenen Gedanken. Oh, deswegen mag ich Paulus, weil das ihm dauernd vorgeworfen wird. Ihm wird dauernd vorgeworfen, ey, du machst alles nur, du lass die Gnade größer sein, indem du mehr sündigst. Ja, jetzt ist hier völlige Narrenfreiheit, so ungefähr. Und er sagt, hey, wenn du wirklich frei bist, begreifst du, dass das Wort Gottes immer noch dem einen dient. Und er sagt es hier, alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und an ihm teilzuhaben meint er nicht, um an einem Buch teilzuhaben. Keine Angst, das ist jetzt hier keine Predigt gegen die Bibel. Das ist mein Sola Scriptura. Aber ich möchte etwas deutlich machen. Er sagt hier, es geht darum, um an Jesus Christus teilzuhaben. Und wenn dieses Buch dich daran hindert, wenn all deine Gesetze, die du so hast, dich daran hindert, weil du so viel Kopf und Wissen hast, wie Jonas es eben gesagt hat, aber null davon lebst, dann ist da noch irgendwas verkehrt. Die Frage ist also, kannst du dich von allem befreien? Und das wirkt für manche, als wenn jetzt gleich die Säulen des Glaubens runterfallen und das ganze Glaubensgebäude niederfällt. Und Paulus sagt, nein, in dieser Freiheit gewinnst du doch die Sicherheit für dein Leben. Du möchtest aus dem Vollen in deinem Alltag schöpfen. Du möchtest alles haben. Warum nimmst du es dir denn nicht? Du möchtest glücklich und zufrieden sein. Du möchtest den Ruhepol finden. Du möchtest mit Gott verbunden sein. Und du lässt dich von dir selbst, von anderen bremsen. Eine kurze Fußnote. Zwei Texte, die hier, wenn man hier weiterliest, kommt man auf in Kapitel 10, Vers 13 auf eine Vorstellung über Gott, die recht schwierig ist. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. So, jetzt kurzer Exkurs in Sachen Freiheit von der Schrift. Da wird gesagt, dass Gott uns versucht. Und wir glauben daran, dass die Schrift inspiriert ist. Das ist immer so ein cooles Schlagwort. Die Schrift ist inspiriert, aber was bedeutet das? Versteht das jemand von euch? Die Schrift ist inspiriert, was heißt das? Wurde sie jetzt diktiert? Ist da jetzt hier alles so zu verstehen, wie wer das sagt? Das steht hier, also versucht uns Gott. Gut, dann schlagen wir mal weiter auf. Die Bibel widerspricht sich ja nicht. Ne? Da können wir dann Jakobus 1, Vers 13 nehmen. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er vom Bösen versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und selbst versucht er niemanden. Naja, aber in 5. Mose steht, hey, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr von ganzem Herzen und von ganzer Seele ihn lieb habt. So, jetzt könnt ihr Exegese machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Bibel auf den Kopf stellen, wie ihr wollt. Diese zwei verschiedenen Positionen über wie ein Mensch über Gott zum Punkt Versuchung denkt, da werdet ihr zwei Antworten bekommen. Der eine sagt, Gott versucht dich. Der andere sagt, hey, niemals wird Gott dich versuchen. Und wie kriegst du jetzt das Prinzip der Freiheit, die Gott dir gegeben hat, in Einklang mit der Zerrissenheit von zwei Positionen in der Schrift? Haben wir nicht das Bestreben, es jetzt irgendwie gerade zu rücken? Wie viele wollen jetzt von euch mit mir in den nächsten Hauskreis kommen und mit mir darüber diskutieren, wie das zu verstehen ist und wie man da irgendwie einen sauberen Übergang hinkriegt? Inspiration der Schrift bedeutet, dass Gott den Menschen inspiriert hat und dass dieses Wort Gottes deswegen immer gleichzeitig Menschenwort und Gotteswort ist. Wir finden hier darin Vorstellungen über Gott, die vom Menschen sind, aber nicht von Gott kommen müssen. Wir finden darin Gesetze, die von Gott sind. Und sind sie falsch? Warum hebt Paulus Gesetze auf? In der Bibel steht, du darfst nicht mal ein Jota wegnehmen von dem Gesetz. Du darfst nichts. Und wenn du es machst, dann kommt die Todesstrafe. Und Paulus wischt zig Gesetze auf einmal weg. Hier, egal ob du deine Pflanzen Grünkohl neben Meerrettich anpflanzt, wurscht, ob deine Fasern Mischfasern haben, trag doch was du willst. Götzenopferfleisch haben wir zwar beschlossen, ist Gesetz, hat das oberste Gremium, das Apostelkonzil beschlossen, aber das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, also ist es ruhig. Hey, also wenn wir schon in einer Kirche leben, brauchen wir Ordnung, brauchen Richtlinien und hier so Willkür funktioniert schon mal gar nicht. Also Freiheit geht also nur so weit, wie du innerhalb den Rahmen unserer Kirche bist. Und da endet deine Freiheit auch. Ruckizucki. Haben wir als Kirche noch die Kraft, das zu glauben, was wir da erzählen. Weil die Jugendlichen, die hören genau, die sagen, ja, die Erwachsenen reden von der Freiheit. Okay, von der Freiheit in bestimmten Grenzen. Von einer Freiheit, die nicht hinterfragt werden darf. Von einer Freiheit, die ich nicht ganz kapiere, weil hier sind ein paar Widersprüche, aber die Bibel widerspricht sich ja nicht. Das sorgt für ziemlich viel Unruhe in einem Menschen. Genauso viel Unruhe wie bei den Menschen, die sagen, hey, jetzt ist hier aber die Schrift auf dem Prüfstand. Sascha, was machst du da gerade? Der nächste Schritt, den Paulus hier geht, um echte Freiheit zu erleben, ist ja eigentlich das, was auch viele als sehr schwierig sehen, Anpassung. Die Fähigkeit, nicht etwas einfach in Balance zu bringen, sondern sich anpassen zu können. Es geht hier nicht um ihn, es geht um Menschen, so sagt er es, die, von denen er wünscht, von denen er die Sehnsucht hat, das sagt, hey, es geht hier um das Evangelium, das möchte ich mit ihnen teilen und ich hoffe, dass ich nur einige von denen rette. Deswegen werde ich dem Juden ein Jude und dem ohne Gesetz, dem unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, aber ich bin nicht unter dem Gesetz. Jetzt komme ich zu dieser Passage. Und ich werde dem ohne Gesetz einer, ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin. Und er sagt, Anpassung ist eine Fähigkeit, ein Gleichgewicht in deinem Leben herzustellen, das die Freiheit wieder bestärkt. Hast du die Fähigkeit zu sagen, hey, denjenigen, die unter dem Gesetz sind, die nach allen möglichen Regeln leben, die hier drin sind, auch wenn sie nicht hinterfragt werden. Wir sagen, ja, ich mache mal ein Beispiel, um es konkret zu machen, ja, sonst rede ich hier wieder voll abstrakt. Wir sagen ja alle, ja, das Sabbatgebot, das halten wir alle. Die Frage ist nur, wie? Ja, wurde euch auch schon mal gesagt, dass du es falsch hältst, den Sabbat? Und ich kenne auch ganz viele, die wissen genau, wie man ihn richtig hält. Ja, also in Kroatien pflückst du da mal einen Apfel vom Baum. Oder als Frau, ein Apfel vom Baum. Oder als Frau hat man keinen Rock an. Eine Hose. Am Sabbat. So, das geht nicht. Da steht, du sollst nicht arbeiten. Das kriegen wir ja noch halbwegs hin. Dann diskutieren wir auch noch darüber, was ist jetzt nun Arbeit und was ist Dienst für Gott. Und da haben wir 1000 Verständnisse davon. Und er sagt, Paulus, hey, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Ich handle nicht mehr nach dem Gesetz. Ich handle nach Prinzipien, die Jesus mir gegeben hat. Die stehen im Einklang mit dem Gesetz, sagt er. Er sagt ja auch gleichzeitig im Nachsatz, hey, ich bin auch denen, die ohne Gesetz sind, also den Nichtjuden, den Heiden, den Griechen, die nicht mit dem Gesetz aufgewachsen sind, die das nicht kennen. Und hier geht es jetzt nicht um Verbrecher oder sowas. Ja, also Leute, die das weltliche Gesetz brechen, sondern die ohne Gesetz sind, die nicht in der Tradition der Juden stehen. Auch denen bin ich ihrer, obwohl ich das Gesetz habe. Aber es zu haben, heißt nicht unter dem Gesetz zu stehen, sondern er sagt, hey, ich habe nicht, Ina hat es gesagt, ich lebe es. Ich lebe es. Es ist schon eine Revolution von Jesus, wenn er sagt, hey, die Gesetze kannst du eigentlich alle knicken. Da hat er sich schon sehr weit rausgewagt. Ne? Du kannst es alles zusammenfassen in einem Gebot. Liebe Gott mit allem, was du hast. Und übrigens, das nächste steht im ersten gleich. Dein Nächsten wie dich selbst. Und du hältst das ganze Gesetz. Und wir sind wieder so gut, dass wir sofort fragen, ja, wie denn? Und wir wollen sofort wieder die Leitplanken haben, sofort wieder die Regeln und sagen so, ja, bis wohin denn? Bis wohin darf ich denn gehen? Was ist denn erlaubt? Und was ich für falsch erachte, das muss für dich auch falsch sein. Und er sagt dir ganz klar, ich bin auch für die Schwachen da. Und ihr müsst da jetzt auch durch, Leute. Also wenn du es nicht hinkriegst, das auszuhalten, dass ich meine Freiheit komplett nutze und du Angst hast, dass es der Weg der Treppe hinunter ist zum Abfall, dann muss ich dich enttäuschen, sagt er. Und sagt, hey, ich bin genauso dein Bruder wie jeder andere. Und wenn du es mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, dann lass es, aber sprech mir meinen Glauben nicht ab. Das ist harter Tobak. Harter Tobak. Aber er redet hier davon und fragt sich, hey, wie kriegst du dein Leben so hin, dass du aus der Fülle frei sein kannst? Fülle frei sein kannst. Fülle. Und er sagt, kannst du diese Freiheit, die du hast, hast du diese Fähigkeit, dich trotzdem gleichzeitig anzupassen? Und das ist eigentlich ein total christliches Bild. Und Jesus Christus nahm Knechtsgestalt an und wurde Fleisch. Er wurde einer von uns. Er passte sich an. Wir haben sofort die Diskussion, nein, aber nicht von der Welt. Und Jesus sagt es selbst, ja, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Und dann geht's richtig los in den Diskussionen. Und er passt sich uns an und er macht Sachen, von denen wir sagen, das sind jetzt aber Grenzüberschreitungen. Das passt nicht mit unserem Bild zusammen. Und er wagt uns vor und sagt, hey, du kannst deine Freiheit so verantwortlich gebrauchen, dass, wenn es sein muss, du dich anpasst. Und nur aus einem einzigen Grund, um einigen entgegenzukommen, um dein Gegenüber, und darum geht es eigentlich, dass du ihm nicht etwas aufdrückst, sondern dass du ihn verstehst. Der nächste Schritt, die nächste Frage, die hier, oder der nächste Punkt, der hier kommt, der bei ihm ist, ist, dass er irgendwie trotzdem wie so ein Getriebener ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Und das hat ja irgendwas mit unserer Gesellschaft fast zu tun. Der Paulus ist ja echt, der gründet eine Gemeinde nach der anderen, dann benutzt er nur solche Bilder von Wettkämpfen. Und er sagt, wenn es in Vers 23 weitergeht, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also gib Gas, renn mal endlich, tu was, mach was. Psychologisch ist es total richtig. Selbst Sigmund Freud hat gesagt, hey, diese innere Unruhe, die wir in uns haben, die sorgt dafür, dass Kreativität entsteht. Die sorgt dafür, dass du überhaupt etwas anpackst. Workaholic, das klingt fast wie eine Krankheit. Sigmund Freud würde sagen, boah, die Leute, die was schaffen wollen, die nur arbeiten, die sind gedrungen, getrieben, etwas zu machen. Etwas, was in ihnen ist, nach außen zu bringen. Und meistens ist es irgendeine Vision. Und die Frage ist nämlich hier, wenn du so getrieben bist, ist das schlimm? Jetzt kommen wir ganz schnell wieder gleich zu dem Wort, aber zu dem Wort Balance. Aber Paulus ist hier auch getrieben. Auf der einen Seite kann er sich anpassen, sich zurückhalten, ist dem Jude ein Jude, dem Gesetzlosen ein Gesetzloser. Irgendwie kann er die Luft rausnehmen, aber gleichzeitig ist er ein Getriebener. Eine Vision treibt einen an. Und seine Vision ist hier, dass er sagt, ich mache das alles, um nur einige zu retten. Es geht in meinem Leben nicht um mich. Es geht darum, dass sie den kennenlernen, der mich frei gemacht hat. Und ich lasse mich dort nicht aufhalten. Egal, welche Institutionen mir da im Weg kommen, ich kann versuchen, auf sie einzugehen und ich kann bei dem Schwachen auch ein Schwacher sein. Bei dem, der unter dem Gesetz ist, einer unter dem Gesetz. Aber er soll auch wissen, ganz ehrlich, dass ich woanders anders bin und weitergehe. Paulus hat hier einen Drive. Er weiß, was er im Leben warum macht. Jetzt kommen wir wieder auf unsere Arbeit und unser Leben zurück. Hey, du kannst, egal welchen Job du machst, und wenn ich da noch in dieser Firma wäre, wo ich die ganze Zeit packen müsste, du kannst es als Arbeit sehen, die nur dafür da ist, um dein Portemonnaie zu füllen und zu sagen, ich lebe fürs Wochenende. Oder ich kriege es irgendwie nicht hin, Familie, Kinder. Bei meiner Schwester ist auch voll witzig. Die sagt, boah, ich bin so froh, wenn die Kleinen einfach mal raus sind und ich frei habe. Kennt ihr diesen Spruch, wenn man als Single gefragt wird, hast du es eigentlich schon mal bereut, dass du keine Kinder hast? Und dann, Das war jetzt zu privat, diese Frage dürfte ich eigentlich gar nicht stellen. Da könnte man eigentlich entgegnen, hast du es eigentlich schon mal bereut, dass du Kinder hast? Da lacht keiner, ne? Also, von meiner Schwester weiß ich, dass es diesen Satz gibt und gleichzeitig sagt sie aber, nein, ich liebe meine Kinder über alles. Aber es gibt diese Momente, wo sie sagt, ich will frei sein, ich brauche wieder Luft zum Atmen, ich will meine Freunde bei mir haben. Und ich kriege das nicht gemanagt, ich muss da eine Balance hinkriegen. Paulus würde sagen, hey, alles hat seine Zeit, kommt auch noch woanders vor, aber Paulus würde sagen, hey, pass dich doch denen an. Kannst du deinem Kind ein Kind werden? Und das ist nicht so eine salopp dahergesagte Formel, so hier und damit hast du keinen Stress mehr. Nein, mit Kindern ist es total anstrengend. Auf dem Jugendkongress 4 Tage, das ist anstrengend, das laugt aus. Niemand sagt, dass du danach so eine Wohlfühloase hast, die sich anfühlt wie eine Thai-Massage. Und du danach aus der Therme kommst und sagst, wow, ich habe es jetzt geschafft, das Leben mit meinen kleinen Kindern so hinzukriegen, dass es sich wie eine Wellness-Massage anfühlt, weil ich die Balance hergestellt habe. Nein! Aber das, was Paulus hier sagt, ist für mich ein Schlüssel, eine Gelassenheit ins Leben zu kriegen. Und ich würde eher von Rhythmus sprechen, dass ich sage, wenn ich weiß, warum ich bestimmte Sachen mache, wenn ich weiß, warum ich dem Jude ein Jude gerade werde, warum ich mich einschränke, warum ich gerade Knecht werde, obwohl ich frei sein will. Boah, ich und mich anpassen, das ist so schwer, wie zum Schalke-Fan zu werden. Das geht nicht. Und Paulus sagt, doch, versuch's mal. Weil es geht nicht um dich, Sascha. Das Evangelium sagt dir ganz klar, du kannst die Freiheit genießen. Du kannst querdenken, du kannst was anderes ausprobieren und du kannst Sachen hinterfragen, wo Leuten der Stuhl unter den Füßen, unter dem Po weggezogen wird. Du darfst das. Aber gleichzeitig geht es um den anderen. Es geht um Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Und so habe ich die Balance als Pastor, die eierlegende Wollmilchsau, für manche von euch ein Schwacher zu sein, und das fällt mir manchmal schwer. Für manche von euch, und das fällt mir jetzt richtig schwer, jemand zu sein, der unter dem Gesetz ist. Gesetz ist so gar nicht meins. Sorry. Aber ich versuch's. Wir können gerne über Gesetze reden, und wenn du davon frei wirst, dann machen wir das. Du darfst mir gerne diese Widersprüche in der Bibel erklären. Aber wisst ihr was? Ich verliere meinen Glauben nicht dadurch, weil ich weiß, das ist das Wort Gottes. Hier hat er Menschen bewegt wie uns. Und die sind vielfältig. Und die haben andere Bilder von Gott. Und ich bekomme davon Freiheit. Ich merke, mein Glauben wird bestärkt, wenn ich merke, du denkst anders als ich. Manche kriegen dann Angst. Unser Alltag ist nicht getrennt vom geistlichen Leben. Wir leben die ganze Zeit unseren Glauben und es ist die Herausforderung, zu sich zu sagen, hey, das ist jetzt so ein salopper Spruch, nobody is perfect. Das ist keine Entschuldigung. Das ist eigentlich nur das Eingeständnis, hey Leute, wir alle sind, wie Paulus sagen würde, wir sind auf dem Lauf, wir sind am Lauf, wir sind am Rennen. Und jeder von uns soll so laufen, dass er den Siegespreis erringt. Und es klingt, da steht einer gewinnt den. So. Nur einer kann den Siegespreis erhalten. Ja, toll. So. Ich habe manchmal das Gefühl, so leben wir Gemeinde. So, pff. Pass auf, ich versuche den Siegespreis zu kriegen, damit du ihn nicht kriegst. Dabei meint es nichts anderes als, wenn du schon postmodern nur auf dich schaust, aus deiner Perspektive schaust, dann versuch zu wissen, warum du läufst. Frag dich, warum du was machst. Und dann sagt er, ändert sich dein Lauf. Denn dann weißt du, dass du den Lauf vollenden willst. Und du denkst darüber nach, was dafür zu tun ist. Dass es kein Sprint ist, Und er sagt hier, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz erfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das ist die Balance, die Paulus vorschlägt. Die Balance zwischen Leben und Glauben, zu wissen, dass das nicht auf einer Waage hängt, die wir in Gleichgewicht halten müssen, sondern dass sie längst schon deckungsgleich ist, zusammengehört und dass es eine Kunst ist, die ganze Zeit, den ganzen Tag über zu wissen, dass man läuft. Dass das, was wir gerade machen, Leben ist. Ich wünsche uns, dass wir eins umsetzen können. Wenn wir anfangen zu laufen, dann könnte man sich fragen, ob alle in die gleiche Richtung laufen. Aber es geht gar nicht um diese Frage. Wer anfängt zu laufen, der weiß, dass er unterwegs ist mit Jesus Christus. Und deswegen weiß ich, um es in diesem Bild von Paulus zu nehmen, wenn wir alle laufen, dann kann es sogar sein, dass mir Leute entgegenkommen. Und ich denke, was für Geisterfahrer, sind die blind? Die setzen gerade ihre Gesundheit aufs Spiel. Und wahrscheinlich sind sie auch noch verkehrt, weil sie nicht meine Bahn nutzen. Aber genauso ist das mit dem Glauben. So blind kann man manchmal sein, dass man denkt, hey, die sind alle verkehrt. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt in die andere Richtung mitlaufen soll. Sondern das Prinzip, das Jesus uns hier sagt, ist, hey, wenn du diese Freiheit begreifst, dann kommt es vor, dass wir verschieden laufen. Aber in einem sind wir uns gleich. Und das ist kein Gesetz, keine Regel, kein Gerüst. In einem sind wir uns gleich. Wir wissen, zu wem wir laufen. Amen.